Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Stefan Fries. Hallo. Wir reden hier im Podcast ja jede Woche darüber, was schlecht läuft in Medien, wie es besser gehen könnte und lassen uns erklären, wie Dinge in Medien überhaupt funktionieren. Machen wir heute auch, aber etwas anders als sonst, denn an Karfreitag reden wir mal nicht mit einer Hörerin oder einem Hörer. Ich habe mir stattdessen mal angesehen, wie Pressekonferenzen funktionieren. Wir sehen und hören ja jeden Tag Ausschnitte von Pressekonferenzen, erfahren aber normalerweise wenig darüber, nach welchen Regeln die eigentlich ablaufen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wer eigentlich Fragen stellen darf. Und dazu gibt es nochmal spannende Szenen aus bekannten Pressekonferenzen. Zum Anfang gleich die wohl berühmteste und folgenreichste. Solche Einblicke in Medien gibt es übrigens viermal die Woche in Medias Res vom Deutschlandfunk, als Podcast und auch im Radio. Nach Redaktionsschluss dann wieder in einer Woche, dann zum Thema, wie wir mehr Diversität in die Berichterstattung kriegen. Jetzt aber erstmal zur Pressekonferenz. Viel Spaß.
Hier ist wieder das Internationale Pressezentrum in Berlin in der Mohrenstraße mit einer Direktübertragung. Eine gestern begonnene Tradition wird heute fortgeführt. Jeden Abend nach dem Abschluss der Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands steht ein Vertreter dieses Gremiums den in- und ausländischen Journalisten, die, wie Sie sehen, hier massenhaft versammelt sind, Rede und Antwort.
Was der Reporter am 9. November 1989 eine Tradition nennt, ist erst einen Tag alt. Eine Pressekonferenz, die live in Fernsehen und Radio der DDR übertragen wird.
Interessant auch für mich als Journalisten hier das große Interesse, das unsere Arbeit, das heißt die Arbeit der DDR-Journalisten bei den ausländischen Kollegen genießt. Von mehreren Seiten sind wir schon angesprochen worden, Interviews zum Inhalt unserer Arbeit zu geben.
Auf der Sitzung des Zentralkomitees der SED geht es vor allem darum, Proteste und Massenflucht einzudämmen. ZK-Mitglied Günter Schabowski ist erst seit 3 Tagen Sekretär für Informationswesen, eine Art Regierungssprecher. Er referiert Zwischenergebnisse der laufenden ZK-Sitzung und beantwortet dann länglich Fragen von Journalisten aus aller Welt, denen er selbst das Wort erteilt. Nach einer knappen Stunde ruft er Riccardo Ehrmann auf, Korrespondent für die italienische Nachrichtenagentur ANSA.
Herr Schabowski, Sie haben vom Fehler gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war ein großer Fehler, diesen Reisegesetzentwurf, das Sie haben jetzt vorgestellt, vor wenigen Tagen?
Nein, das glaube ich nicht.
Ehrmann hatte zuvor von einem SED-Spitzenfunktionär den Tipp bekommen, nach dem Gesetz zu fragen. 3 Minuten braucht Schabowski in seiner Antwort, bis er zur entscheidenden Stelle kommt.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Bitte?
Ab sofort.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
Wann tritt das in Kraft?
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Die Pressekonferenz als Bühne. Eine Sendung von Stefan Fries.
Über den heutigen Beratungstag informierte Günter Schabowski am Abend die internationale Presse. Dabei gab er auch einen Beschluss des Ministerrates zu neuen Reiseregelungen bekannt.
Diese Pressekonferenz ist womöglich die berühmteste der Welt und die folgenreichste. Die Reiseregelung sollte eigentlich erst am folgenden Tag im DDR-Rundfunk verkündet werden. Dann sollten auch Behörden und Grenzbeamte vorbereitet sein. Schabowski war schlecht informiert. Seine Worte entfalteten auch deswegen eine so große Wirkung, weil die Pressekonferenz live übertragen wurde und weil Journalisten aus aller Welt für internationale Verbreitung sorgten. Pressekonferenzen sind ein bekanntes Mittel der politischen Kommunikation. Wenige schauen sie sich von Anfang bis Ende an. Kleine Schnipsel daraus landen in der Medienberichterstattung, als Zitate in Zeitungen und Online-Portalen, als Originaltöne in Radio- und Fernsehbeiträgen. Es sind Ausschnitte aus einer ganz eigenen Welt, die Außenstehenden oft verschlossen ist. Pressekonferenzen funktionieren nach Regeln, nach geschriebenen und ungeschriebenen. Hier herrschen besondere Machtverhältnisse mit Folgen. Und hier passieren immer wieder überraschende Dinge, die sogar den Lauf der Geschichte verändern können. Eine Pressekonferenz dient in der Regel vor allem der Vermittlung von Informationen und Meinungen. Nach politischen Beratungen und Beschlüssen, nach der Ausarbeitung von Plänen und als Reaktion auf politische Ereignisse treten Politikerinnen und Politiker vor Mikrofone und Kameras.
Journalistinnen und Journalisten und Politikerinnen und Politiker haben ja ein gemeinsames Grundinteresse. Und das ist die Botschaft, die der eine aufnehmen will und der andere verbreiten will.
Mathis Feldhoff, Hauptstadtkorrespondent des ZDF in Berlin.
Aber an dieser Stelle, nach diesem Punkt, ist das gemeinsame Interesse ja oft schon zu Ende. Während der Politiker weiter sozusagen nur mit seiner Botschaft unterwegs ist, ist das Interesse von Journalistinnen und Journalisten dann ja dieses, dass es darum geht, diese Botschaft zu hinterfragen. Das ist dann manchmal auch nicht ganz angenehm für beide Seiten, weil auch eine gut gestellte Frage, eine gut recherchierte Frage mit einem Hintergrund, wenn man darauf keine Antwort kriegt, ist ja auch für Journalisten nicht befriedigend. Genauso wie es für Politiker nicht angenehm ist, unangenehme Fragen gestellt zu bekommen.
Die gehen auch an Pressesprecherinnen und Pressesprecher der Ministerien und der Bundesregierung. Am berühmtesten Veranstaltungsort von Pressekonferenzen, im Saal der Bundespressekonferenz in Berlin, stellen sie sich dreimal die Woche den Fragen der Hauptstadtpresse. Unter ihnen ist meistens Regierungssprecher Steffen Seibert, der dafür voll des Lobes ist.
Es ist ein ganz wichtiges Mittel, um zu informieren, darzulegen, zu erklären und sich hinterfragen zu lassen. Und ich glaube, dass unser Land, das klingt wie so ein Lippenbekenntnis, aber glauben Sie mir, ich bin so dankbar, dass wir in einem Land leben, in dem das so ist, weil ich die Zahl der Länder, in denen es so nicht ist, eher zunehmen sehe. Und manche sind gar nicht so fern von uns. Und deswegen möchte ich, solange ich Regierungssprecher bin, dazu beitragen, dass nicht nur die Bundespressekonferenz, sondern insgesamt der Umgang zwischen Journalisten und Politikern in diesem Land ein demokratischer ist. Das ist nicht Gegnerschaft, das ist nicht Kumpanei, das ist vielleicht ein institutionelles Vertrauen, weil man letztlich in verschiedenen Rollen der gleichen Sache dient, nämlich der Demokratie.
Eine derjenigen, die regelmäßig Fragen stellen, ist Christina Dunz, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das ist eine Gemeinschaftsredaktion der Verlagsgesellschaft Matzak aus Hannover, die Inhalte für mehr als 50 verlagseigene und fremde Regionalzeitungen zuliefert, darunter etwa die Dresdner Neuesten Nachrichten, die Märkische Allgemeine und die Neue Westfälische. Dunz sagt, sie gehe zu Pressekonferenzen.
Um etwas zu hören, weil ich Fragen habe, was nicht läuft oder warum etwas nicht läuft oder weil ich eine Zusatzinformation brauche. Mir geht es wirklich immer darum, etwas mehr zu erfahren, als ich weiß, etwas Neues zu hören oder Erklärungen zu bekommen für Dinge, die ich nicht verstehe und von denen ich annehme, dass es auch meine Leserinnen und Leser nicht verstehen.
Was auf Pressekonferenzen gesprochen wird, kann vor allem deshalb eine so große Wirkung entfalten, weil dort eine besondere Form von Öffentlichkeit herrscht. In den letzten Jahren hat sich zudem die Dynamik verändert. Die Technik macht es für immer mehr Medien möglich, Pressekonferenzen leicht zu übertragen. Schließlich ist weder großes technisches Equipment nötig, noch mangelt es dank Internet an Ausspielflächen. Gerade in Krisenzeiten gibt es auch ein besonderes Interesse an direkter Kommunikation mit der Politik. Die politischen Botschaften richten sich an den Bürger, aber sie müssen durch einen Filter namens Journalist. Die Form einer Pressekonferenz bietet dafür viele Vorteile, sagt Mathis Feldhoff.
Die Wirkung sozusagen einer Botschaft ist natürlich viel, viel breiter, als wenn ich ein Einzelinterview einer einzelnen Zeitung gebe. Dann muss ich als Politiker ja darauf hoffen, dass möglichst viele dieses Interview wahrnehmen, das möglicherweise nochmal weiter verbreitet wird durch Nachrichtenagenturen, durch die Aufnahme in anderen Medien. Da hat er das und das gesagt. Aber die Beschränktheit sozusagen des Einzelinterviews ist halt, dass man sicher seine Botschaft gezielter und präziser darstellen kann und vielleicht ein bisschen weniger durch den Filter eines Journalisten als auf einer Pressekonferenz, aber die Pressekonferenz insgesamt natürlich sozusagen eine breitere Wirkung.
Natürlich können auch eine öffentliche Rede, eine Äußerung in einer Bundestagsdebatte oder ein Auftritt in einer Talkshow große Aufmerksamkeit verschaffen. Doch haben sie nicht unmittelbar ein so großes journalistisches Publikum, das eine Aussage sofort aufgreift und weiterverbreitet.
Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.
Für Politikerinnen und Politiker hat es den Vorteil und gelegentlich Nachteil, dass sie ihre Botschaften über viele Kanäle gleichzeitig streuen können und die Gesamtwirkung verstärken. Das klingt banal. Es spielt aber bei Überlegungen in Pressestellen eine Rolle, welches Mittel der Öffentlichkeitsarbeit je nach politischer Situation das Mittel der Wahl ist. 1:1-Interviews machen Arbeit, vor allem wenn viele Medien einen Einzeltermin haben wollen. Gibt es nur eine schriftliche Pressemitteilung, aus der Medien nur zitieren können? Oder ein kurzes Pressestatement, bei dem die Politikerin ein paar Sätze sagt, ohne Nachfragen? Eine Pressekonferenz eignet sich für diejenigen, die große Aufmerksamkeit suchen, weil sie etwa in einen Skandal geraten sind. Meistens wurde bereits in vielen Medien über sie geschrieben. Per Pressekonferenz ziehen sie die Aufmerksamkeit auf ihre eigene Position und am liebsten auch gleich ihren Kopf aus der Schlinge. Je größer die Öffentlichkeit, desto besser für das Anliegen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Ich hoffe, dass die Akustik so gut ist, dass Sie mich auch alle verstehen können.
Legendär die Pressekonferenz des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel von der CDU am 18. September 1987. 11 Tage zuvor, kurz vor der Landtagswahl, hat das Nachrichtenmagazin Der Spiegel über angebliche schmutzige Tricks berichtet, die die CDU im Wahlkampf gegen die SPD angewandt habe. Bei der Wahl verliert die CDU 6 Prozentpunkte. Am Tag danach legt Der Spiegel nach und zitiert Staatskanzlei-Mitarbeiter Rainer Pfeiffer, Uwe Barschel stecke selbst hinter den Aktionen gegen die SPD. Weitere 4 Tage später versucht Barschel, die Vorwürfe öffentlich auszuräumen.
Heute nun, meine Damen und Herren, wende ich mich mit dieser Pressekonferenz an die deutsche Öffentlichkeit. Und in dieser Pressekonferenz gedenke ich, alles auf den Tisch zu legen. Alles, was mir bekannt ist.
Im Bemühen, jeden der Vorwürfe zu widerlegen, wiederholt Barschel diese ausführlich und bestreitet sie dann haarklein.
Ich komme nun zum Hauptteil meiner Darstellungen, nämlich der Stellungnahme zu allen mir bekannt gewordenen Vorwürfen des Herrn Pfeiffer bzw. des Spiegel. Hierzu erhalten Sie im Anschluss an diese Pressekonferenz eine umfangreiche eidesstattliche Versicherung meinerseits. Und in der Anlage zu dieser eidesstattlichen Versicherung befinden sich weitere, wie ich bereits erwähnte, eidesstattliche Versicherungen von Personen, auf die ich als Zeugen, wenn ich das so sagen darf, Bezug nehme, die meine Aussagen ausdrücklich bestätigen.
Barschels Eingangsstatement dauert über eine Stunde, bis er zum Schluss kommt und eine juristisch wohl unnötige, aber sich als fatal erweisende Ehrerklärung nachschiebt.
Meine Damen und Herren, über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.
Die Offensive nutzt ihm höchstens kurzfristig. Später stellt sich heraus, dass Barschel gelogen hat, vor den deutschen Medien, festgehalten für die Ewigkeit. Wer sich auf Pressekonferenzen weit aus dem Fenster lehnt, stellt nicht selten fest, dass der Fall besonders tief ist. Eine Woche später kündigt Barschel seinen Rücktritt als Ministerpräsident an, auf einer Pressekonferenz. 9 Tage später wird er tot aufgefunden. Pressekonferenzen dienen freilich auch der Werbung. Für den 25. April 1983 lädt das Magazin Stern in Hamburg zudem ein, was es eine internationale Pressekonferenz nennt, um eine Weltsensation zu verkünden.
Ich glaube schon, dass die Behauptung, die Geschichte des Dritten Reiches müsse zum Teil umgeschrieben werden, gerechtfertigt ist.
27 Fernsehteams und 200 weitere Reporter aus aller Welt kommen, um sich von Chefredakteur Peter Koch angebliche Tagebücher von Adolf Hitler vorstellen zu lassen.
Wir haben natürlich Geld investiert in diese Recherchen. Viel Geld. Und ich glaube, das geschieht einfach deshalb, weil uns für die Informationen unserer Leser nicht zu teuer ist. Das ist ein Grundsatz unseres Hauses. Ein zweiter Grundsatz unseres Hauses ist, dass wir unsere Quellen nicht preisgeben. Auch auf bohrende Nachfragen werden Sie jetzt von mir nicht hören, wer uns die Bücher übergeben hat. Und Sie werden auch nicht hören, wie viel Geld insgesamt wir investiert haben. Außerdem, ich kenne die Summe nicht.
Doch schon vor der Veröffentlichung hatte es Hinweise darauf gegeben, dass die Tagebücher gefälscht waren. Auch der Historiker Eberhard Jeckel, der zuvor bereits angeblichen Hitler-Dokumenten desselben Fälschers, nämlich Konrad Kujau, aufgesessen war, bezweifelte öffentlich die Echtheit. sodass sich Stern-Chefredakteur Peter Koch noch auf der Pressekonferenz von ihm distanzierte.
Ich möchte jetzt die Eingangsworte schließen und nur noch sagen, dass ich mich sehr gewundert habe über Ferndiagnosen auch so renommierter Leute wie Professor Jeckel. Hätten wir uns als Journalisten die Arbeit so leicht gemacht, in der Tat, man hätte uns leichtfertigen Umgang mit den Materialien vorwerfen können.
Wer tatsächlich leichtfertig mit den Materialien umgegangen war, war dann knapp 2 Wochen später offiziell. Dass die Hitler-Tagebücher Fälschungen waren, wurde übrigens auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Pressekonferenzen sind in Deutschland prinzipiell offene Veranstaltungen. Zwar können die Veranstalter kontrollieren, wer eingeladen oder zugelassen wird und damit auch, wer Fragen stellen darf. Den Inhalt der Fragen aber können sie nicht kontrollieren und geraten dadurch auch schon mal in Bedrängnis. Ende Oktober 2009, einen Monat nach der Bundestagswahl, stellen die Vorsitzenden von CDU, CSU und FDP, Angela Merkel, Horst Seehofer und Guido Westerwelle, ihre Koalitionsvereinbarung vor. Zuvor war bekannt geworden, dass Wolfgang Schäuble Finanzminister werden sollte. Im Saal der Bundespressekonferenz erinnert der Berlin-Korrespondent der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf, Rob Savelberg, daran, dass Schäuble Jahre zuvor in eine Parteispendenaffäre verstrickt war.
Sie reden heute ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit einer Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes hinzuzuvertrauen in der Krise? Also können Sie das erklären?
Weil diese Person mein Vertrauen hat.
Aber kann er mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat?
Ich habe wirklich jetzt alles gesagt dazu.
Wenn das alles ist?
Wie bitte? Ja, ich kann gerne den Satz nochmal wiederholen, aber ich habe aus meiner Sicht alles gesagt.
Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutsche. Also es ist eine ziemlich große Summe, würde ich sagen. Also.
Weil es kein 1:1-Interview war, konnte Savelberg Merkel nicht weiter mit Fragen zusetzen und er blieb mit seiner Frage allein. Dabei hätten ihm durchaus Kollegen beispringen können, aber sie müssten dann auf eine eigene Frage verzichten. Gelegentlich gibt es eine solche Dynamik auf Pressekonferenzen. Ein Beispiel von Mitte März 2021. In der Regierungspressekonferenz stellt Nikita Jolkwa von der Deutschen Welle die Frage, ob die Regierung den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V bestellen will. Für das Bundesgesundheitsministerium antwortet Hanno Kautz, man wolle erst auf die europäische Zulassung warten. Jolkwa verweist darauf, dass andere Impfstoffe bereits vor der Zulassung bestellt wurden. Der Journalist Thilo Jung, der vor allem bei YouTube für ein junges Publikum über Politik berichtet, greift die Vorlage seines Kollegen Jolkwa auf.
Verstehe ich jetzt nicht. Warum wird Sputnik 5 nicht jetzt schon bestellt? Wie alle anderen?
Herr Jung, dieses Zulassungsverfahren ist gerade erst eingeleitet worden. Das ist im Rolling Review-Verfahren. Das ist mitnichten so gewesen, dass bei allen anderen Impfstoffen dann zeitgleich bestellt wurde. Außerdem habe ich gerade schon betont, dass wir rund 300 Millionen Impfstoffdosen, glaube ich, insgesamt bestellt haben von anderen Herstellern. Ob man noch weitere Impfstoffe bestellt, ob man Sputnik 5 bestellt, kann ich Ihnen momentan nicht sagen.
Aber ich meine, alle Experten, so wie ich sie verstanden habe, sagen, jeder Impfstoff, der eine sehr gute Chance hat, jetzt zugelassen zu werden, muss jetzt massenhaft bestellt werden. Mich würde interessieren, wie viel, ich meine, Sie müssen ja davon ausgehen, dass Sputnik 5 zugelassen wird. Wie viel haben Sie schon bestellt, wie viel werden Sie bestellen und wie bewerten Sie, dass der Impfstoff jetzt auch in Deutschland produziert werden soll?
Herr Jung, ich habe doch gerade schon gesagt, dass ich Ihnen nicht sagen kann, ob der Sputnik 5 bestellt wird, ob wir mit dem Hersteller fahren.
Wie üblich auf einer Regierungspressekonferenz stellen Journalisten abwechselnd ihre Fragen. Wollen sie ein Thema verfolgen, müssen sie sich erneut melden. Erst rund 9 Minuten später ist Nikita Jolkwa von der Deutschen Welle wieder dran.
Ja, Herr Kautz, noch mal ganz kurz zurück zu dem russischen Impfstoff. Können Sie ausschließen, dass bei der Entscheidung, ob der Impfstoff bestellt werden soll oder nicht, nachdem er zugelassen ist, politische Überlegungen nicht berücksichtigt werden?
Ich werde hier nichts aus- oder einschließen.
Das heißt, es kann sein, dass aus politischen Überlegungen der
Das habe ich nicht gesagt, das haben Sie gesagt.
Aber Sie können das nicht ausschließen.
Ich schließe hier nie etwas aus noch ein.
Weitere 3,5 Minuten später setzt Thilo Jung erneut nach.
Herr Kautz, nochmal eine Lernfrage. Alle bisherigen zugelassenen Impfstoffe, da wurden immer vor der Zulassung bereits Impfmengen, also Produktionsstoffe, bestellt, korrekt?
Herr Jung, ich glaube, das Thema hatten wir gerade abgehandelt. Ich kann Ihnen nicht mehr dazu sagen, als Sie jetzt fragen wollen.
Wir brauchen in diesem Land, in Europa, so viele Impfstoffe aktuell wie möglich. Und jetzt machen Sie es zum ersten Mal so, dass Sie erst abwarten, bis ein Impfstoff zugelassen wird, bevor Sie riesige Mengen bestellen. Ich verstehe das nicht, warum Sie ausgerechnet bei diesem Impfstoff bisher keine Bestellung abgegeben haben.
Herr Jung, wenn, dann sprechen wir sowieso darüber, dass in kleinen Mengen Impfstoff für Europa zur Verfügung stehen könnte. Und außerdem im Vergleich dazu haben wir sehr viele Impfstoffe schon gesichert.
Aber nicht genug.
300 Millionen, ich weiß nicht, wie viele Einwohner Sie in Deutschland rechnen.
Doch auch ein letzter Versuch eines Kollegen bringt nichts.
Ich hab dem nichts hinzuzufügen.
Vor allem unter Anspannung haben Politiker eine Pressekonferenz mitunter nicht unter Kontrolle. Am 17. November 2015 sollte eigentlich ein Fußball-Länderspiel der Herren im Stadion in Hannover stattfinden. Ein Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden. 3 Tage zuvor hatte es in Paris die islamistisch motivierten Terroranschläge mit 130 Toten gegeben. 1,5 Stunden vor Anpfiff, im Stadion saßen bereits erste Fans, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière das Spiel ab, wegen Terrorgefahr.
Die Gefährdung für Deutschland und Europa ist hoch. Die Lage ist ernst. Das sage ich seit längerem. Und ich habe es nachdrücklich wiederholt seit dem Anschlag von Paris.
De Maizière sitzt in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im niedersächsischen Innenministerium neben seinem Kollegen Boris Pistorius und dem amtierenden Präsidenten des Deutschen Fußballbundes Reinhard Rauball. Er muss etwas sagen. Kann es aber eigentlich nicht, weil er nicht über Terrorgefahr sprechen will. So bleibt er vage und stiftet mehr Verwirrung, als zu informieren.
Ich bitte um Verständnis, dass ich aus ganz grundsätzlichen Erwägungen die Quelle und das Ausmaß des Hinweises und der Gefährdung nicht weiter kommentieren möchte. Das würde für die Zukunft Rückschlüsse auf unser Verhalten zulassen. Das würde denkbare Hinweisgeber dazu führen, gegebenenfalls keine Hinweise mehr zu geben. Und beides dient nicht der nationalen Sicherheit unseres Landes.
De Maizière steht unter Druck, wie sich zeigt, als der erste Journalist eine naheliegende Frage stellt.
Gibt es denn eine noch anhaltende Gefährdungslage oder ist die jetzt beendet?
De Maizière muss erst aufgefordert werden zu antworten.
Um wen richtet sich die Frage?
Und da er das nicht möchte, simuliert er erst einmal allerlei Fragen, die ihm niemand gestellt hat.
Ich fang vielleicht mal an. Wissen Sie, ich verstehe diese Frage. Und ich verstehe auch die folgenden Fragen, die kommen werden. Was genau war denn der Hintergrund der Gefährdung? Was hätte passieren können? Wovor, was war der Gefährdungsgrund, warum Sie abgesagt haben? Was war der zeitliche Ablauf, dass die Entscheidung nachher so klar war, wie wir sie beide getroffen haben? Ich verstehe diese Fragen. Verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ein Teil dieser Antworten würde unser Verhalten in Zukunft erschweren. Denn wir werden auch in Zukunft solche Entscheidungen zu treffen haben. Vielleicht nicht in Hannover, sondern irgendwo anders. Zum Teil würde auch die Aussagen, die ich jetzt machen würde, gegebenenfalls den Hinweisgeber dazu führen, dass wir vielleicht demnächst keine Hinweise mehr bekommen. Das wäre auch nicht im Interesse. Ich bitte einfach mal die deutsche Öffentlichkeit um ein Vertrauensvorschuss gegenüber dem Landesinnenminister und gegenüber mir und gegenüber den Sicherheitsbehörden, dass wir gute Gründe hatten, bittere Gründe, das so zu entscheiden. Dass es aber nicht weiterhilft, jetzt die Einzelheiten so darzulegen, dass Ihre verständliche Neugier befriedigt wird, aber das Handeln für die Zukunft erschwert wird.
Vor allem de Maizières zentraler Satz, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern, sorgte anschließend für genau das und für Spott. Später räumte er einen Fehler ein. Auf diese Frage habe es keine richtige Antwort gegeben. Es sei ihm aber spontan keine andere Antwort eingefallen. Die erste Frage an de Maizière kam übrigens von einem Journalisten der Neuen Osnabrücker Zeitung, einer Regionalzeitung aus Niedersachsen. Zeitungen wie diese sind im Einzelnen für die Politik in Berlin tendenziell weniger wichtig als die überregionalen. Auf Pressekonferenzen haben ihre Vertreter aber keine schlechteren Chancen, Fragen stellen zu können. Zumindest im Rahmen der Bundespressekonferenz sind sie alle gleich. Denn dort gilt der einzelne Journalist mehr als sein Medium, sagt ZDF-Korrespondent Mathis Feldhoff, der auch Vorsitzender des Vereins der Bundespressekonferenz ist.
Wir haben ja in der Bundespressekonferenz sehr bewusst Einzelmitgliedschaft. Jeder Korrespondent ist als einzelner Mitglied und nicht sein Medium. Deswegen gibt es keine Abstufung zwischen einem wichtigeren oder unwichtigeren Medium, zwischen einem Medium, das eine größere oder eine kleinere Reichweite hat. Im Prinzip hat jedes Mitglied die gleichen Rechte.
Auch Christina Dunz schätzt als Korrespondentin für ein Netz von Regionalzeitungen die direkte Zugänglichkeit statt den Filter der Pressestelle.
Bei Spitzenpolitikern ist es so, dass man sie nicht einfach eben ans Telefon bekommt oder einen Direktkontakt abrufen kann. Jetzt nehmen wir mal die Bundeskanzlerin, die kann man natürlich nicht ans Telefon bekommen oder ansimsen oder von ihr direkt was bekommen. Das geht alles über Sprecher. Und wenn es die Gelegenheit gibt, dass sie selber auftritt oder sagen wir Bundesminister und Parteivorsitzende, dann gehe ich natürlich dahin und stelle meine Fragen.
Filter gibt es aber durchaus. Wer bekommt überhaupt die Möglichkeit, bei einer Pressekonferenz seine oder ihre Frage zu stellen? Bei der Bundespressekonferenz sind es ihre Mitglieder. Bei Pressekonferenzen, die von Ministerien oder Parteien ausgerichtet werden, beginnt die Zugänglichkeit aber schon bei der Frage, wer sich anmelden darf. Im Januar 2019 verweigerte die AfD in Bremen einem Journalisten der Tageszeitung Taz den Zutritt, weil dieser sich dem, Zitat aus der Begründung, Kampf gegen rechts verpflichtet habe. Im Mai 2018 durfte ein Reporter der Bild zwar die wöchentliche Pressekonferenz der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag besuchen, die Fraktionsspitze wollte aber seine Fragen nicht beantworten, weil sie mit seinem Auftreten in vorherigen Pressekonferenzen nicht einverstanden gewesen sei. Der Bild-Reporter hatte den damaligen AfD-Fraktions- und Parteichef Andreas Kalbitz zu seiner rechtsextremistischen Vergangenheit befragt. Die anwesenden Journalisten verließen aus Solidarität mit dem Kollegen den Raum. Die AfD brach ihre Pressekonferenz ab. Neben der Einladungspolitik lässt sich auch steuern, wer Fragen stellt. Entscheidend ist, wer das Wort erteilt. Das kann der auskunftgebende Politiker selbst sein, seine Pressesprecherin oder ein Journalist. Je nachdem hat das unterschiedliche Folgen, erläutert der emeritierte Journalismusprofessor Horst Pöttker von der Technischen Universität Dortmund.
Wir haben das ja nun in den 4 Jahren Trump in den USA gesehen, dass da offenbar die Regeln nicht so sind, dass diejenigen, die befragt werden oder die Informationen geben sollen, dass die nicht entscheiden können, wer dazugelassen wird. Trump hat immer wieder auch Leute mal rausgeschmissen aus seinen Pressekonferenzen. Ich glaube, das ist problematisch. Es sollte die Regel sein, dass insbesondere im Bereich der Politik Pressekonferenzen diejenigen, die Informationen geben, nicht allein darüber entscheiden, wer zugelassen wird.
Doch auch für Donald Trump galten gelegentlich andere Regeln. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2017 zu ihrem ersten Staatsbesuch nach Washington kam, konnte nicht er bestimmen, wer spricht. Das Wort bekam Christina Dunz. Damals arbeitete sie noch für die Deutsche Presseagentur.
Frau Bundeskanzlerin, mit Ihrer Erfahrung aus der DDR äußern Sie immer die Zuversicht, dass Mauern auch wieder fallen können. Für wie gefährlich halten Sie die Abschottungspolitik des US-Präsidenten mit seinen geplanten Importzöllen und auch seiner Geringschätzung für die Europäische Union als Gemeinschaft? Und Herr Präsident, ist es nicht auch eine Gefahr für Amerika, wenn America First die Europäische Union schwächen würde? Und Was macht Ihnen eigentlich, warum macht Ihnen eigentlich Pressevielfalt so große Angst, dass Sie so oft von Fake News sprechen und selbst Dinge behaupten, die dann nicht belegt werden können, wie die Äußerung, Obama habe Sie abhören lassen?
Ja.
Should I go first? Ooh. Nice friendly reporter. Well, first of all, I don't believe in an isolationist policy.
Was überraschend für mich war, dass er konterte mit nice friendly reporter. Wir haben uns das so übersetzt, dass das sowas heißt wie blöde Kuh. Aber er hatte sich da nicht so ganz im Zaum. Im Nachhinein soll er sich sehr geärgert haben über die Frage und die Bundeskanzlerin gefragt haben, warum sie so eine Frau mit so einer Frage aussuche. Und Frau Merkel hatte dann nur geantwortet, sie sucht da weder Frage noch Frau aus. Das machen die Journalisten unter sich aus. Das ist ja bei diesen Reisen mit der Kanzlerin so, dass der mitreisende Journalistentross so ungefähr 15 Journalistinnen und Journalisten unter sich ausmacht, wer eine Frage stellen darf. In der Regel sind internationale Pressekonferenzen so, dass es zwei Fragen pro Nation gibt. Und insofern war ich damals ja für die Deutsche Presseagentur auch ausgewählt.
Dass bei Pressekonferenzen auf Auslandsreisen oft nur zweimal zwei Fragen gestellt werden dürfen, begründet Regierungssprecher Steffen Seibert mit dem engen Zeitplan.
Zwei Fragen pro Land macht vier Fragen, aber da stimmt die Mathematik oft nicht, weil natürlich der gewiefte Journalist, und da sind die Ausländer genau wie unsere, irgendwie immer noch eine zweite Frage unterbringt. Und so hast du de facto eigentlich immer fünf oder sechs Fragen. Die müssen oft von beiden beantwortet werden. Also hast du 12 Antworten. Das sprengt oft den vorgesehenen Zeitraum. Regierungsarbeitsbesuche oder auch Staatsbesuche haben ja viele Programmpunkte. Da ist die Pressekonferenz einer, ein wichtiger, aber nicht der einzige. Und da muss man schon gucken, dass man irgendwie durchs Programm kommt.
Hier machen die Journalistinnen und Journalisten also die Fragesteller unter sich aus. Anders bei Pressekonferenzen, etwa im Kanzleramt oder in Ministerien, in denen die Pressesprecher das Wort erteilen. Das war vor allem in der Anfangsphase der Pandemie ein Problem, als Pressekonferenzen nur per Videokonferenz stattfanden, dazu Fragen nur schriftlich eingereicht werden konnten und die Pressestellen auswählten, welche Frage sie weitergaben. Das Prinzip, dass sich Journalistinnen und Journalisten untereinander verständigen, wer fragt, wendet Regierungssprecher Seibert auch bei kurzen Pressekonferenzen zu Staatsbesuchen im Kanzleramt an. Ansonsten setzt er gerne auf Nachrichtenagenturen, deren Informationen wiederum von den meisten anderen Medien genutzt werden können.
Die großen Nachrichtenagenturen, die machen ja so die Schwarzbrotarbeit des Journalismus. Ja, die sind bei allem dabei, besetzen jeden Termin, verfolgen jedes Thema, schreiben über alles ihre Artikel, die dann von allen anderen genutzt werden. Ich finde, das bringt sie in eine Situation, dann auch die Möglichkeit zu bekommen, Fragen zu stellen. Das tun auch andere natürlich. Also es ist ganz unterschiedlich und ganz feste Regeln gibt es nicht.
Nochmal zurück zu Donald Trump und der hartnäckigen Journalistin aus Deutschland. Hier sieht man besonders gut, was es bedeutet, wenn Politiker es gewohnt sind, ihre Gunst gezielt zu verteilen. Christina Dunns erste Frage nach dem Isolationismus verneint Trump zunächst wortreich, beantwortet die Frage nach Angst vor Pressefreiheit aber nicht und nennt sie selbst einen Beweis für Fake News.
But I am not an isolationist by any stretch of the imagination, so I don't know what newspaper you're reading, but I guess that would be another example of, as you say, fake news.
Ich habe einen sehr, sehr guten Tipp bekommen von dem damaligen ZDF-Korrespondenten Ulf Röller, der gesagt hatte, stell die Frage auf Deutsch, dann kann er dich nicht unterbrechen. Er muss abwarten, bis die Übersetzung zu Ende ist. Und damit kam diese Frage einmal in Ruhe rüber, ohne dass er reinpoltern konnte und musste, das war tatsächlich in der Zeit, also 2 Monate seit seiner Amtseinführung, die erste Frage dieser Art, die ihm so gestellt wurde. Und deswegen war damals so eine Erleichterung bei den US-Kollegen und Kolleginnen, die so gesagt haben, so, jetzt ist es einmal öffentlich, was hier abläuft.
In Deutschland, genauso wie in den USA, wurde Christina Dunns für ihre eigentlich simple Frage von Kolleginnen und Kollegen gefeiert. Sie selbst hielt die Frage, warum er so viel Angst vor Pressefreiheit habe, für naheliegend. Den Kollegen in den USA lag nach ihrer jahrelangen Auseinandersetzung mit Trump und der Gewöhnung an seine Attacken auf die Presse diese Frage schon wieder sehr fern. Christina Dunz glaubt, dass es gelegentlich die Distanz von außen braucht, um eine solch einfache Frage stellen zu können.
Ich erinnere mich an die Pressekonferenz in Deutschland, als Angela Merkel gerade Kanzlerin geworden ist. Und da wurden alle möglichen Inhalte abgefragt. Und dann war es eine Kollegin aus Großbritannien, die fragte,
Frau Merkel, was wollen Sie jetzt? Sind Sie... Sie werden Kanzlerin des Deutschlands. Wie geht es Sie? Wirklich, wie geht es Ihnen? Wirklich. Wir sind neugierig, sehr, sehr neugierig. Bitte.
Ja, also ich, erstens, mir geht es gut, um Sie erstmal. Zweitens, ich glaube, dass sehr, sehr viel Arbeit vor uns liegt.
Diese Frage hätten wir vermutlich auch nicht gestellt, weil wir ja auch schon so reingewachsen waren in die Rolle, dass das jetzt etwas ganz Neues ist in Deutschland. Und im Ausland ist das aber nochmal anders beurteilt worden. Und insofern kann ich mir schon gut vorstellen, dass es insgesamt so ist, wenn man von außen kommt, dass man nochmal so einen fokussierten Blick darauf hat und den etwas weiten kann, als wenn man in den Themen ganz tief drin ist und eben inhaltlich wissen will, was da jetzt geplant ist und nicht diesen Überbau abfragt. Also die Frage damals war dann die herausragte aus dieser Pressekonferenz mit Frau Merkel.
Einen guten Mittwochmittag wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Als Repräsentanten ihrer Ministerinnen und Minister stellen sich die Sprecher dreimal die Woche den Fragen der Hauptstadtpresse auf der sogenannten Regierungspressekonferenz. Anders als Politiker, die selbst Entscheidungsträger sind, können deren Pressesprecher nicht für sich sprechen, sondern müssen sich auf mögliche Fragen gut vorbereiten und sich bei allem anderen rückversichern. Für ein Forschungsprojekt hat sich der Soziologe Ulf Bohmann von der Technischen Universität Chemnitz die Vorbereitungen der Regierungsseite angesehen.
Die Bundesregierung hat eine stabile Meinung und diese stabile Meinung, diese stabile Position ist in der sogenannten Sprache festgelegt. Also die Sprache ist der Ausdruck, der insbesondere bei Bundespresseamt und bei den zuständigen Abteilungen der Ministerien verwendet wird und so ein insgesamt beschreibt an den Formulierungen, an den Dingen, die man zu einem bestimmten Sachverhalt sagen kann. Das heißt, das sind abgestimmte Positionen. Wie ist die Haltung zu Russland? Wie ist die Haltung zur neuen Impfstrategie? Wie ist die Haltung zu XY? Und diese Sprache ist sozusagen der Gesamtkosmos dessen, was kommuniziert werden kann, weil es schon intern abgestimmt ist.
Jede Auskunft, die nicht abgesprochen ist, wird entweder verweigert oder muss so vage sein, dass sie trotzdem gültig ist. Regierungssprecher Steffen Seibert räumt ein, dass Journalistinnen und Journalisten mit so etwas nicht immer zufrieden sind.
Das ist in Unterhaltungen oft so, dass der Frager nicht immer die Antwort bekommt, die er erwartet. Nichtsdestotrotz bemühe ich mich immer um Antworten, aber ich gebe auch zu, und das weiß auch jeder Journalist, der sich hier auskennt in Berlin, es gibt Bereiche, da kann ich gar nicht so viel antworten, wie man von mir gerne hören würde. Es gibt Bereiche, die gehen in die Geheimhaltung. Es gibt Bereiche, da äußert sich die Bundesregierung nur gegenüber bestimmten Bundestagsgremien, alles geheim oder nachrichtendienstliche beispielsweise. Das heißt, da muss ich enttäuschen, aber die Mitglieder der Bundespressekonferenz wissen das auch. Trotzdem stellen sie natürlich manchmal die Frage, einfach nur um von mir zu hören, dass ich dazu nicht Stellung nehmen kann, weil auch das für ihren Beitrag wichtig ist.
Die Regierungspressekonferenzen finden in der Hauptstadt Berlin bei der Bundespressekonferenz statt, von der bisher schon viel die Rede war. Bundespressekonferenz ist der Name eines mittlerweile über 70 Jahre alten Vereins von Journalistinnen und Journalisten, die aus Berlin und Bonn über Bundespolitik berichten. Der Verein ist trotz des irreführenden Begriffs Bundes unabhängig von jeder staatlichen Einrichtung. Er hat rund 900 Mitglieder und ist stolz darauf, weltweit der einzige dieser Art zu sein. Die Pressekonferenzen, die hier stattfinden, werden nicht von denen ausgerichtet, die befragt werden. Wer im Saal vor der berühmten blauen Wand Rede und Antwort steht, der kommt als Gast, eingeladen von der Hauptstadtpresse. Und für ihn wie für diejenigen, die fragen, gelten besondere Regeln, sagt ZDF-Korrespondent Mathis Feldhoff, der auch Vorsitzender des Vereins der Bundespressekonferenz ist.
Man kann sich nicht in die Bundespressekonferenz einklagen, man kann sich nicht selber einladen, sondern man wird eingeladen. Und dieses Besondere, dass man eingeladen wird, hat ein paar Konsequenzen auch für den, der sozusagen dort als Gast erscheint. Nämlich, dass wir von ihm verlangen, dass er nicht vorher, vor dieser Pressekonferenz, über sein Thema weitschweifig redet, indem er zum Beispiel morgens in Radiosendungen Interviews gibt, weil wir wollen, dass die Informationen dann schon möglichst exklusiv für unsere Mitglieder zur Verfügung stehen. Daran sollen sich unsere Gäste halten. Und wir bestimmen sozusagen auch die Frage, wie lang so eine Pressekonferenz ist.
Die Bundespressekonferenz setzt sich in ihrer Konstruktion bewusst ab von ihren Vorläufern, erläutert der emeritierte Journalismusprofessor Horst Pöttker von der TU Dortmund.
Das hat angefangen mit den Pressekonferenzen des Militärs im Ersten Weltkrieg in Deutschland. Das war eine staatliche Einrichtung. Da hat das Militär den Journalisten Informationen gegeben und der Zugang wurde vom Militär reguliert. In der Weimarer Republik war es dann anders. Da wurde das in die Hände der Journalisten gelegt, der Zugang zu den Pressekonferenzen. In der NS-Zeit war es dann wieder ganz stark natürlich beim Regime. Die Reichspressekonferenz von Goebbels, ausgesuchte Journalisten, denen man dort mitgeteilt hat per Presseanweisung, wie man sich zu verhalten hat, worüber man berichten soll und worüber man nicht berichten soll. Nach 1945, dann gab es ja erstmal 4 Jahre ohne Pressefreiheit. In der Lizenzzeit zwischen 45 und 49 gab es keine bundesweite Pressekonferenz. 49 wurde die dann eingerichtet als eine Veranstaltung der Journalisten.
Eine weitere Regel für Gäste der Bundespressekonferenz: Wer sprechen will, muss auch Fragen beantworten. Das galt auch für AfD-Parteichefin Frauke Petry nach der Bundestagswahl 2017. Der AfD war gerade zum ersten Mal der Einzug in den Bundestag gelungen. Am Tag danach treten die Spitzenkandidaten und die Parteichefs auf.
Eine anarchische Partei, wie es in den vergangenen Wochen das ein oder andere Mal zu hören war, die AfD sei, die kann in der Opposition erfolgreich sein, aber sie kann eben dem Wähler kein glaubwürdiges Angebot für eine Regierungsübernahme machen. Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, unter anderem mit meinem Anspruch verbunden, dass ich aktiv gestalten möchte und eben Realpolitik im guten Sinne einer konservativen Politik machen werde. Für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Meine Damen und Herren, ich bitte um Verständnis, dass ich dazu jetzt auch keine weiteren Fragen beantworte. Sie haben sicherlich noch viele Fragen. Ich werde im Foyer auch noch für wenige Nachfragen bereitstehen. Ich möchte mich bei meinen Kollegen bedanken, bei Alice Weidel, bei Alexander Gauland und bei Jörg Meuthen und werde jetzt diesen Raum verlassen. Dankeschön.
Also, pardon, das halte ich, Frau Petry, das finde ich kein faires Verhalten, hier auch gegenüber den Kollegen.
Ja, tut mir leid, aber
Sie nutzen das Forum der Bundespressekonferenz, um hier eine Botschaft zu setzen und verschwinden dann. Also insofern missbilligen wir dieses Verhalten ausdrücklich.
In dem Moment hat Frauke Petry bereits den Saal verlassen. Die 3 zurückgebliebenen AfD-Spitzenpolitiker Alexander Gauland, Alice Weidel und Jörg Meuthen schauen sich lachend an. Unruhe im Saal. Einige Fotografen und Journalisten folgen Petry aus dem Saal.
Kriege ich jetzt das Wort?
Also nochmal, ich missbillige als Vorstand der Bundespressekonferenz hier dieses Verhalten ausdrücklich. Die Bundespressekonferenz hier als Forum in dieser Form, ich möchte mal sagen, zu missbrauchen.
Petry sei die Einzige, die sich jemals auf diese Weise Fragen entzogen habe, sagt Vorstand Mathis Feldhoff. Dass sonst alle bleiben, trotz unangenehmer Fragen, erklärt er so.
Die Regierung hat in den 70 Jahren Bundespressekonferenzgeschichte schon gelernt, dass es sehr sinnvoll ist, sich auch der kritischen Öffentlichkeit von Medien zu stellen. Natürlich gibt es für Regierungssprecher die Situation, dass das unangenehm ist, dass das nicht lustig ist, dass man eine Position vertreten muss, die einem nicht gefällt. Aber eine 70-jährige Tradition einfach über den Haufen zu schmeißen, ist auch so keine einfache Übung.
Feldhoff hält es für glaubwürdig, wenn Regierungssprecher Steffen Seibert die Bundespressekonferenz als wichtiges demokratisches Medium lobt, auch wenn es für ihn und seine Kolleginnen und Kollegen manchmal unangenehm werde.
Es ist nicht die Aufgabe der Journalisten, dafür zu sorgen, dass ich mich immer wohlfühle. Die Journalisten haben eine Aufgabe, kritisch zu fragen, Hintergründe auszuleuchten. Und ich habe die Aufgabe, unsere Position der Bundesregierung wirklich auch vertieft darzulegen. Und wenn es dann mal schwierig wird, damit muss ein Regierungssprecher rechnen. Und ehrlich gesagt, darunter sollte er auch nicht leiden, sondern er sollte sich sagen, und das versuche ich zu tun, so ist es mit der Pressefreiheit. Und die liebe ich so sehr, dass ich dann auch gerne mal 60 Minuten schwitze.
Wenn aber die Regeln der Bundespressekonferenz verletzt werden, reagieren ihre Mitglieder verstimmt. So sorgen sie am 18. Februar 2010 für eine der kürzesten Pressekonferenzen in der Geschichte des Vereins. Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg steht in der Kritik, weil ihm Plagiate in seiner Doktorarbeit vorgeworfen werden. Rund 30 Journalisten erwarten sich von zu Guttenbergs Sprecher Steffen Moritz Antworten.
Frage an Herrn Moritz. Wird es heute eine Erklärung des Verteidigungsministers geben? Wann und mit welchem Inhalt?
Der Minister wird jetzt in diesem Moment, in den nächsten Minuten, vor einigen ausgewählten Medienvertretern, die da vom Ministerium gewartet haben, eine Erklärung abgeben. Und den Inhalt werden Sie dann erfahren, wenn er es getan hat.
Herr Moritz, wenn ich dafür den Vorstand der Bundespressekonferenz sagen darf, dieses Verfahren halten wir nicht für fair. Das
ehrlich gesagt, Herr Moritz, bin ich baff, dass Ihr Minister so ein Feigling ist und sich nicht nicht nur ausgewählten Medien, die gewartet haben, um einen Tonständer hinzustellen. Und der Minister, so denke ich mir das, spricht seine 10 Sätze und geht dann wieder. Das widerspricht eigentlich meiner Wahrnehmung Ihres Ministers. Können Sie mal eine Erklärung versuchen, weshalb man seinen Rücktritt nur so in einer Dürren-Erklärung vor ausgewählten Kameraleuten sagen, weshalb er nicht die Traute hat, sich hierher zu stellen, um Fragen zu beantworten, die alle möglichen Leute, nicht nur böse Journalisten, stellen und die auf eine Antwort warten.
Also er hat sich so entschieden, wie er sich entschieden hat, vorzugehen. Und ich habe das jetzt von hier aus nicht weiter zu interpretieren oder zu kommentieren.
Auch Regierungssprecher Steffen Seibert gibt auf Nachfrage keine weiteren Informationen preis. Ein Journalist bittet darum, die Regierungspressekonferenz um eine Stunde zu verschieben. Ein anderer bittet um Abbruch der Witzveranstaltung, wie er sie nennt.
Okay, dann schlage ich vor, wir ziehen die anderen Themen vor. Bis dahin hat Herr Moritz vielleicht etwas oder Herr Seibert auch etwas mehr. Und dann überlegen wir, wie wir weiter verfahren. Herr Seibert, dann darf ich Sie bitten, die Termine der nächsten Woche vorzutragen.
Die nächsten 4 Minuten und 25 Sekunden trägt Steffen Seibert Termine vor. In dieser Zeit packen die Hauptstadtkorrespondenten ihre Kameras, Mikrofone und Schreibblöcke weg und verlassen geschlossen den Saal. Pressekonferenzen sind Bühnen für die Befragten und manchmal auch für die, die Fragen stellen. Aber sie sind nur ein Mittel journalistischer Arbeit und können die Recherche nicht ersetzen, höchstens ergänzen. Eine Pressekonferenz ist selbst keine Form von Journalismus, sondern eine Quelle. Für den Journalisten genauso wie für die Zuschauerin. Für die alltägliche Berichterstattung bietet die Pressekonferenz beiden Seiten Vorteile, Politik wie Medien. Und manchmal sorgt sie eben für besondere Momente.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Medias Res Spezial. Nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Die Pressekonferenz als Bühne. Eine Sendung von Stefan Fries. Redaktion Bettina Schmieding. Produktion Deutschlandfunk 2021.